Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Walter Dürr zu Ihnen und sein Thema lautet: Ich habe euch erwählt. Vorher jedoch hören Sie eine Schriftlesung, eingerahmt von einem Chorlied der Zionsänger sowie einem Jugendchorlied. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ich lese aus dem Epheserbrief die Verse 3 bis 9. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Regionen durch Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das ist das Thema der Botschaft heute. Damit wir heilig und tadellos wären vor ihm, und aus Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Kindschaft gegen ihn selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit welcher er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er gegen uns überfließen ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er tat uns das Geheimnis seines Willens kund, gemäß seinem wohlwollenden Ratschluss, den er gefasst hat in ihm.
Was er uns vertraut und die Ferne, Wir hatten und wir haben keinen Mangel. Ich denke, das dürfen wir sagen. Aber in vielen Ländern der Erde sterben Menschen an Hunger. Die Weltbevölkerung nimmt ständig zu. Das ist etwas, was mich sehr bewegt, auch in letzter Zeit. Indien hat jetzt 1 Milliarde Menschen zu ernähren. China, da gibt es mindestens 1,3 Milliarden Menschen. Man schätzt, dass zur Zeit Jesu 100 Millionen Menschen gab. 1830 war dann die erste Milliarde voll. 1930 die zweite Milliarde, also 100 Jahre später. Dann nur noch 30 Jahre später hatten wir schon die dritte Milliarde. 1987 die fünfte Milliarde. Und jetzt haben wir circa 6,1 Milliarden Menschen. Da geht's ums tägliche Brot. Jeder dieser Menschen hat eine unsterbliche Seele. Er ist geschaffen von Gott. Er ist kein Produkt des Zufalls, kein Ergebnis eines materialistischen Prozesses, wie es jemand nannte. Der Mensch ist auch nicht ein nackter Affe, wie es ein Desmond Morris ausgedrückt hat. Durch den Sündenfall, durch die Erbsünde sind wir getrennt von Gott. Geistlich tot, es fehlt das Wesen Gottes im Menschen. Der Mensch ist ein Egoist und damit eine Gefahr für seinen Nächsten. Erich Fromm, ich kenne den Mann nicht persönlich, er sagte einmal zu der Weltlage, zum ersten Mal in der Geschichte hängt das physische Überleben der Menschheit von einer radikalen Änderung des Herzens ab. Albert Schweitzer, auf die Füße kommt unsere Welt erst, wenn sie sich beibringen lässt, dass ihr Heil nicht in neuen Maßnahmen, sondern in neuen Gesinnungen besteht. Ein Aurelio Peccei, die schockierende Entdeckung, dass der Mensch mit all seinem Wissen, seiner Macht, seinen Plänen und Strukturen, Systemen und Instrumenten sein Schicksal nicht ändert, wenn er sich nicht selbst ändert. Albert Einstein, das entfesselte Atom hat alles verändert, nur nicht unsere Denkweise. So gleiten wir einer Katastrophe ohnegleichen entgegen. Wir brauchen ein wesentlich neues Denken, wenn die Menschheit am Leben bleiben soll. Friedrich Dürrenmatt, diese unmenschliche Welt muss menschlicher werden. Aber wie? Der letzte Karl Jaspers, er sagte, es ist die eigentliche, alles bedingende Frage der Zukunft, wie und was der Mensch glauben wird. Das hat mich an den Römerbrief erinnert, an das Wörtchen wie. Denn im Römerbrief Kapitel 10 geht es unter anderem um die weltweite Verkündigung des Evangeliums. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wo sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die den Frieden verkündigen, die das Gute verkündigen. In diesen Versen, da hören wir doch in diesem Wort Gottes das Herz Gottes pochen. Es ist sein Anliegen, dass das Evangelium läuft. Er will die Milliarden Menschen durch seine Kinder, durch die Christen erreichen. Warum es sich lohnt, ein Christ zu sein, das Gratisbüchlein, das wird ein großer Segen werden. Also das ist ein Milliardenauftrag, den die Gemeinde Jesu vom Herrn bekommen hat. Ihr sagt vielleicht, der hat einen großen Ton. Aber es ist doch so, 6 Milliarden Menschen sind da und die sollen mit dem Wort Gottes erreicht werden. Dazu erwählte der Herr Israel. Dort redete er durch die Propheten. Und am letzten in diesen Tagen, heißt es in Hebräer 1, hat er geredet durch den Sohn, welchen er gesetzt hat zum Erben über alles, durch welchen er auch die Welt gemacht hat. In Israel, da ist Gott Mensch geworden. Warum? Hebräer 2, 14, 15. Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden. Auch er hat Fleisch und Blut angenommen, auf dass er durch den Tod die Macht nehme, dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teufel, und erlösete die, so durch Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. Wenn wir Menschen sehen, wie sie sterben, und wie sie im Herrn sterben, dann sehen wir, wie dieses Wort, was das Wort für eine Macht hat, Jesus, wie er Menschen verändert, wie er ihnen einen festen Halt, einen Grund unter die Füße gibt, auch im Angesicht des Todes. Dort in Jerusalem, da entstand die erste Gemeinde. Das ist sein Werk, erlöst durch sein Blut. Da kam die Vergebung der Sünden durch dieses Lamm Gottes. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Aber das alles nicht zum Selbstzweck. In Johannes 15, 16, das Wort haben wir heute gehört, da sagt der Herr zu seinen Jüngern, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingehet und Frucht bringet und eure Frucht bleibe, auf dass so ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Ich habe euch erwählt, sagt er. Das lesen wir auch in Lukas 6, ab Vers 12 steht geschrieben, es begab sich aber zu der Zeit, dass der Herr Jesus auf einen Berg ging zu beten. Und er blieb über Nacht in dem Gebet zu Gott. Und da es Tag ward, rief er seine Jünger und erwählte ihrer 12, welche er auch Apostel nannte. Der Herr Jesus ist es, der erwählt, der herausruft zum Dienst. Er ist der Handelnde. 1800 Jahre später bezeugt das auch der Gründer der Heilsarmee, William Booth. Er sagt, ich kann mich nicht besinnen, dass ich persönlich irgendwie gedrängt worden wäre, mich dem Herrn auszuliefern. Es war der Heilige Geist selbst, der plötzlich einen heißen Hunger und Durst nach einem neuen Leben in mir weckte. Er hat den Weg bereitet. Er hat gezogen mit Seilen der Liebe. Der Vater zieht zum Sohn. Und da bekommen wir neues Leben und werden ausgerüstet zum Dienst. William Booth, er wurde ein williges Werkzeug in Gottes Hand. Und Tausende über Tausende wurden gesegnet und kamen ans Licht durch dieses Werkzeug. Ich habe euch erwählt. Sind das besondere Leute, die er erwählt? William Booth war ein einfacher Mann, arm, musste mithelfen zu Hause, da ging es auch ums Überleben. 1. Korinther 26 sagt uns das Wort Gottes, sehe dann, liebe Brüder, eure Berufung, nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schanden mache und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und dass da nichts ist, dass er zunichte mache, was etwas ist, auf dass sich vor ihm kein Fleisch rühme. Törichte, Schwache, Unedle, Verachtete, schauen wir in unser Leben hinein. Warum handelt Gott so? Wir haben es eigentlich schon gehört, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Dass er zu Schanden mache, die Weisen. Was haben denn die getan, die Weltweisen? Warum erhebt sich Gottes Zorn gegen sie? Wir lesen das in Römer 1. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Also wenn wir aufgehalten werden in einem wichtigen Auftrag, in einer wichtigen Sache, dann müssen wir das Hindernis hinwegtun, denn der Auftrag muss doch erfüllt werden. Es geht um unsterbliche Seelen. Also darum erhebt sich Gottes Zorn gegen diese Menschen, diese Weltstarken, diese Weltweisen. Denn sie sind in ihrem Dichten eitel geworden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und sie haben verwandelte Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild, gleich den vergänglichen Menschen und so weiter. Darum hat sie auch Gott dahingegeben, Vers 25 noch, sie, die Gottes Wahrheit haben, verwandelt in die Lüge und haben geehrt und gedient dem Geschöpfe mehr denn dem Schöpfer, der da gelobt sei in Ewigkeit. Sie haben Gottes Wahrheit verwandelt in die Lüge. Die Wahrheit macht alleine frei. Und wir sollen uns der Wahrheit stellen in unserem Leben und die Lüge ablegen. Wie wird der Vater gelobt durch unser Leben? Ich habe für mich so gedacht, nach der Bekehrung gilt und auch einfach danach in unserem Lauf, der ganze alte Mensch soll ausgezogen werden. Ziehe den alten Menschen mit seinen Werken aus und ziehe den neuen an, der da erneuert wird, zu der Erkenntnis nach dem Ebenbilde Gottes, der ihn geschaffen hat. Je mehr wir uns mit den alten Menschen ausziehen, mit den verderblichen Trieben etc., da wird das Bild Gottes sichtbar in unserem Leben. Wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht bejahen, dann habe ich so für mich gedacht, sind wir noch ein bisschen gefährlicher, will es mal vorsichtig ausdrücken, wie so eine defekte Atomanlage. Wenn das Plutonium, wenn das mal rausgeht, wenn das mal freien Lauf hat, da kann ein Landstrich für die nächsten 20.000 Jahre verstrahlt werden. Das ist furchtbar. Aber ich habe für mich gedacht, unser ungebrochenes in verschiedenen Bereichen des Lebens noch ungebrochenes Wesen in frommem Gewand, das hilft auch niemand, Christ zu werden, der ewigen Verdammnis zu entrinnen. Was sind 20.000 Jahre Land, das man nicht mehr brauchen kann, gegenüber der ewigen Verdammnis? Ich habe das so mal als Bild genommen. 20.000 Jahre verseuchtes Land, und ewige Verdammnis daneben, ein Mensch, der in die Ewigkeit geht, unversöhnt mit dem Herrn. Das sind nicht 100.000 Jahre Qual, das sind nicht 20 Milliarden Lichtjahre Qual, sondern das ist das ewige Feuer des Verderbens. Da bleibt er drin. So sagt es uns die Bibel. So sagt es Christus und er ändert sich nicht. Lukas 16, 26, Abraham spricht zum reichen Mann in der Hölle, der in der Hölle ist, im Feuer. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die da wollten, von hinnen hinabfahren zu euch, könnte nicht und auch nicht von dannen zu uns. Da hat Gott eine Kluft befestigt. Da ist nichts mehr wieder gut zu machen. Das soll doch unser Herz ein wenig bewegen und auch in Bewegung bringen, den Menschen gegenüber, dem Verlorenen gegenüber. Ich für mich, dass mein Wesen in Ordnung ist. Wir sind auserwählt, dem Sünder zu warnen, ihn zu rufen. Paulus sagt in Römer 15, 16, dass ich soll sein ein Diener Christi unter den Heiden, priesterlich zu warten des Evangeliums Gottes. Es ist auch ein Warten drin, geduldig sein, auf dass die Heiden ein Opfer werden, Gott angenehm, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ein Diener Christi sein, was bedeutet das? Ich habe bei Ralf Luther nachgeschaut, was hat er geschrieben unter Diener, Diener Christi. Das heißt, von Christus bevollmächtigt, von Christus Aufträge bekommen, Weisungen erhalten. Das kann man nur, wenn man Jesus Christus persönlich kennt. Solch ein Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist, das wirkt der Heilige Geist durch uns. Anders ist das nicht möglich, dies zu tun. Diener Christi sind Gesandte. Johannes 17 sagt der Herr Jesus, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus folgte immer nur den Weisungen seines Vaters. Darum war auch alles so klar in seinem Leben. Darum hatte er so eine Ruhe in seiner ganzen Haltung, weil er immer den Willen des Vaters getan hat. Sein Wille war nicht zersplittert, sagt Ralf Luther, in verschiedene Dinge gleichzeitig. Er hat sich auf eine Sache genau konzentriert. Gott wollte jetzt dieses und dann nachher dieses. Wir machen manchmal drei Sachen auf einmal. Darum gilt auch uns, das tun, was er gebietet, und das Übrige sollen wir lassen. Da ist ja auch ein Kampf drin, das Lassen, das Loslassen, was uns hindert, wo wir den Geist immer wieder betrüben. Die Zuweisung der Aufgaben erfolgt meist entsprechend den Gaben, die er in unser Leben bei der Wiedergeburt gelegt hat. Paulus sagt, inspiriert durch den Geist Gottes in 1. Korinther 12, da redet er von geistlichen Gaben, die seine Kinder empfangen bei der Wiedergeburt. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist, es kommt aus demselben Geist. Sie sind zum gemeinen Nutzen. Dem einen wird gegeben, durch den Geist zu reden von der Weisheit, dem anderen von der Erkenntnis, ich nehme das nur so stichwortartig, einem anderen der Glaube in dem Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, Wunder zu tun und so weiter. Das alles wirkt der eine Geist. Dies aber alles wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeglichen seines zu, nachdem er will. Das ist so wichtig, dass wir es uns in der Stille zeigen lassen. Gott, was willst du von mir? Wir werden es nachher noch hören. Paulus sagt auch weiter in Römer 12, wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Das ist nicht eigene Anstrengung, das ist einfach. Gott erwählt und Gott plant und wir dürfen uns da einfügen. Das ist eine Ausrüstung von oben. Wer in den Dienst Christi tritt, muss sich lösen. Und manchmal geht das so weit, dass wir den Besitz aufgeben sollen, dass wir die nächsten Angehörigen verlassen sollen, die bisherige Arbeit verlassen sollen. Das alles nicht, weil man selbst für richtig hält, sondern weil Jesus es so bestimmt, in gewissen Fällen, um bestimmter Aufgaben willen, es seinen Dienern zumutet. Beispiel Lukas 9, ab 59, und Jesus sprach zu einem, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, gehe du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Ein anderer sagt, er möchte noch Abschied nehmen von denen, die in seinem Hause sind. Jesus sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Was zeigen uns diese Worte Jesu? Achtet er die Familienbande gering? Er hat doch die Familie ins Leben gerufen, Mann und Frau und die Kinder, er gibt den Segen zu alledem. Nein, er achtet das nicht gering, aber er will doch sagen, der Dienst duldet keinen Verzug. Der Dienst am Evangelium hat höchste Priorität. Die Sache des Königs hat Eile, hat Vorrang. Wir setzen oft andere Dinge ganz an die erste Stelle und dann wundern wir uns, weil wir so ein Durcheinander haben. Ich möchte ein praktisches Beispiel heute Morgen bringen, wie Gott einen Menschen gerufen hat. John Mott, Amerikaner, er lebte im vorletzten Jahrhundert, 1865, wurde Vorsitzender des Weltbundes des CVJM. Er schreibt in einem Büchlein, ich schrieb meinem Vater, der mir sein blühendes Holzgeschäft zugedacht hatte, ich hätte den Herrn Jesus Christus im Glauben gesehen und er solle das Geschäft verkaufen. Jetzt habe allein Christus das Recht, über mein Leben zu verfügen. So beschrieb er seine Bekehrung, seine große Wende. Er sagte, er sollte eigentlich Holzfäller werden und einmal seinen Vater im Geschäft entlasten und später das Geschäft leiten. Aber da wurde Jesus Christus der Herr seines Lebens. Das gab dann alles eine ganz andere Entwicklung. Er sagt, dass er zwei Länder auf der Erde nicht besucht hat. Alle anderen Länder hat dieser Mann erreichen dürfen, um auf das Evangelium, auf Jesus Christus hinzuweisen. Als Jurastudent hörte er in einer Vortragsreihe von Moody, hörte er den jungen Engländer Carl Studd, das war damals ein ganz weltbekannter Sportler, und der John Mott, der kam ein bisschen später in den Gottesdienst rein. Und da hörte er den Studd sagen, trachtest du nach großen Sachen für dich selbst? trachte nicht danach, trachte am ersten nach dem Reich Gottes. Das fuhr wie ein Blitz in sein Herz hinein. Von der übrigen Botschaft wusste er nichts mehr. Er war so aufgewühlt, dass er den Karl Studd besuchte. Und Studd sagte ihm, lies das Neue Testament. Und er appellierte an seinen Willen, dem Licht zu folgen. Und so kam dieser Mann zur Wiedergeburt. Seine Eltern haben viel für ihn gebetet, damit er gläubig wird. Aber dann, nachdem er gläubig war, wollte ihn die Mutter doch zurückhalten, den Weg Christus klar und entschieden zu gehen. Haben wir auch solche Mütter unter uns? Bloß nicht, aber jetzt bloß nicht, nicht so radikal. Er schrieb an seine Eltern, ich habe eine frohe Botschaft für euch, eure Gebete sind erhört. Die letzte Woche hat einen großen Wandel in meinen Lebensplänen gesehen. Ich ging nach Cornell in der Absicht, mich der Rechtslaufbahn und dadurch dem Dienst meines Landes zu widmen. Es hat mich aber immer stärker gedrängt, mein Leben und meine Kraft dem Dienste Jesu zu weihen. Ich wollte mich diesem Drang zunächst widersetzen, aber ich fand keine Ruhe. So entschloss ich mich, seit einigen Wochen abzuwarten, wohin der Geist mich treiben würde. Er ging dann viel ins Gebet und betete. Ich kam nicht zu einer klaren Entscheidung, sagte er. So betete ich Nacht um Nacht zu Gott. Ich bat ihn mir, in unmissverständlicher Weise zu zeigen, was er wolle, dass ich in der Welt tun solle. Ist das nicht ein klarer Gedanke? Herr, was willst du, dass ich in dieser Welt tun soll? Er sagte, es war eine sehr ernste Zeit, aber als er dann niederkniete und dem Herrn Jesus annahm, da sagt er, seit dem Augenblick fühle ich mich frei von meiner großen Last. Es bedrückt mich nur ein tiefes Gefühl meiner Schwäche und Unvollkommenheit. Es bedrückt mich ein tiefes Gefühl meiner Schwäche. Ach, ich habe gedacht, das ist so biblisch. Wir möchten gerne aufstehen und die Kraft zeigen und der Kraft erfahren. Das kommt auch, aber das kommt anders. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er sagt dann weiter, es ist ein herrliches Leben und ein Feld großer Tätigkeit, das sich vor mir öffnet. Und er sagt den Eltern, es ist mein Gebet, dass ihr es noch erlebt, dass ich viel für Christus tun darf. Und dann hielt er Bibelstunde zu Hause und er beprüfte sich immer wieder neu, was hat er in der letzten Woche jetzt gelernt? Was habe ich in der letzten Woche aus der Bibel, was habe ich gelernt, was hat sich verändert in meinem Leben? Das ist doch gewaltig, wenn wir immer wieder mal zurückschauen und selbst prüfen, ob wirklich sich auch was verändert. Es hat auch zu meinem Herzen geredet. Meine Unkenntnis der Bibel ist sehr groß und ich bin entschlossen, sie zu überwinden. Wenn das nicht so wichtig wäre, ich würde es nicht lesen. Aber es ist so, seine Mutter kommt dann noch einmal auf ihn zu und bat ihn dringend, beim väterlichen Holzhandel zu bleiben. Nur dann könne er darauf rechnen, seine Eltern im Alter zu versorgen. Der Sohn antwortete in einem warmen Brief, ich kann meinen Herrn nicht im Stich lassen. Ich weiß, wenn ich es täte, würde ich im Leben Schiffbruch leiden. Mein Kopf sagt mir, du bist begabt für den Beruf eines Rechtsanwaltes. Du kannst Hervorragendes leisten. Dann wieder heißt es, geh ins Geschäft. Dein Vater hat einen wertvollen Handel aufgebaut. Da kannst du ein Vermögen erwerben. Oder geh auf eine Farm wie dein Großvater und der Urgroßvater. Da hast du ein ruhiges, behagliches, gesundes Leben. Du kannst in jedem dieser Berufe genug Gutes tun, aber für den geistlichen Beruf mit seinen Strapazen bist du nicht gesund genug. Merken wir, wie der Versucher hier am Wirken ist, bei einem jungen Menschen, den Gott haben will, um Millionen zu segnen? Was werden deine Freunde und Bekannten sagen? Sie werden sagen, ich sei ein Narr, dass ich so glänzende Gelegenheiten im politischen, wirtschaftlichen und Landleben in den Wind schlage. Auf der anderen Seite sagt eine leise Stimme, geh in alle Welt, predige das Evangelium aller Kreatur, die Ernte ist groß und wenige sind der Arbeiter. Wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Da sehe ich in jedem heidnischen Lande der Welt eine Welt voll Sünde, Elendsquartiere, glänzende Empfangssäle. Ich sehe Tausende von jungen Leuten, die ihr Leben wegwerfen und scheitern. Ich sehe eine Kirche, die vielfach dem Weltsinn zum Opfer fällt und das alte Feuer eines Fletcher, eines Wesley und Whitfield verklimmen lässt. Und das ruft mir der Heiland ins Gedächtnis, der für mich in den Tod gegangen ist, der mich von meinen Sünden erlöst hat, der mich von meinen Fehlwegen zurückgerufen hat, der mich in seinen Dienst berufen hat. Kann ich diesen Ruf überhören? Ich habe das mit ganzer Absicht ganz gelesen. Viele sind berufen und wenige sind auserwählt. Viele gehen ihren eigenen Weg, trotzdem, dass sie gläubig sind. Viele hören nicht auf die Stimme Gottes und sie sollten längst Werkzeuge sein in seinem Weinberg. Das alte Feuer verklimmen lassen, heißt es hier. Ich sehe eine Kirche, die dem Weltsinn zum Opfer fällt, das alte Feuer verklimmen lässt. Feuer ist ein Bild des Geistes Gottes, Apostelgeschichte 2,3. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie vom Feuer. Wo Feuer sich ausbreitet, verzehrt es. Bei den Brandopfern im Alten Testament, Aaron, wie er zum Beispiel ein Brandopfer bringt, da heißt es in 3. Mose 9,24, und ein Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und das Fett. Das ist Wirklichkeit gewesen. Da kam ein Feuer und hat es verbrannt. Das ist geschehen. Auch bei Elia, da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde. Das ist tatsächlich passiert. Das ist kein Märchen, dass das so in der Bibel steht. Das Feuer des Heiligen Geistes will auch in uns inwendig alles vernichten, was ihm nicht gehört. Und ich denke doch, wir haben es auch schon erlebt. Je nachdem, er weiß, wie er es machen muss bei uns. Damit Eigenliebe, Selbstsucht, Gier, der Mammon, sinnliche Lust, Zungensünde, Neid, Bitterkeit und dergleichen, damit das getilgt wird in unserem Leben. Es kann sein, es bleibt 20 Jahre alles, wie es ist. Aber wenn der Geist Gottes, wenn wir uns ihm aussetzen, dann wird er wie ein Feuer brennen in unserem Herzen. Und dann werden wir innerlich aufschreien. Feuer verzehrt, Feuer wärmt im Vorhof des hohen priesterlichen Palastes. Da hat man Feuer angezündet, es war kalt draußen. Der Petrus hat sich auch dort gewärmt und den Herrn verraten. König Joachim in Jeremia 36, 22, er saß auch am Kohlenfeuer, als er dem Vorlesen der Reden Jeremias zuhörte. Und was hat der Mann gemacht? Es war kalt, sie haben ein Feuer gehabt und da wird ihm die Gerichtsbotschaft vorgelesen und nachdem 3, 4 Seiten gelesen waren, nahm er die Blätter, zerschnitt sie und warf sie in das Feuer. Der Geist Gottes will wärmen, aber vielleicht zerschneiden wir auch. Ich sag's mit Zittern. Vielleicht zerschneiden wir auch das Wort. Wir hören das Wort und wir gehen nicht darauf ein. Im Grunde tun wir nichts anderes, wie das, was der König Joachim da gemacht hat. Wir werfen es hinter uns. Das ist genauso, wie wenn wir es ins Feuer werfen. Der Heilige Geist, er möchte Wärme geben und das kommt doch durch seinen Geist, Römer 5,5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Durch den Heiligen Geist. Das ist doch warm geworden in unserem Leben. Da wird es auch warm untereinander. Drittens, das Feuer leuchtet. Die Männer Gideons, die nahmen Fackeln mit in der Nacht. Sie haben sich den Weg gesucht, um die Midianiter zu schlagen. Das Feuer des Heiligen Geistes bringt Licht in unser durch die Sünde verfinstertes Herz. So bekommen wir Einblick in unser verderbliches Wesen. Aber Gottlob, der Herr bleibt nicht dabei stehen. Vielleicht machen wir es beim anderen, wir zeigen ihm nur die Sünden. Der Heilige Geist verklärt Jesus. Johannes 16, 14 sagt der Herr Jesus, derselbe wird mich verklären. Alfred Christlieb sagt dazu in einer Andacht, die habe ich so gefunden, der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, der seine gesammelten Strahlen auf das Kreuz Jesu als auf den Ort der göttlichen Errettung und Vergebung wirft. Herrlich! Nacht, Dunkelheit, Verzweiflung, Not, Orientierungslosigkeit. Und da plötzlich kommt ein großes Licht und zeigt das Kreuz. Ein herrliches Bild. Was hindert oder was fördert den Heiligen Geist? Als seine Kinder werden wir getrieben von ihm. Die getrieben werden, die sind seine Kinder, heißt es im Römerbrief. Was hindert's? Was sind Hinderungsgründe in unserem Leben? In Apostelgeschichte 1 lesen wir, nachdem der Herr Jesus gen Himmel gefahren ist, da wandten sich die Jünger um gen Jerusalem von dem Berge, der da heißt der Ölberg, welcher ist nahe bei Jerusalem und liegt einen Sabbatweg davon. Und da gingen sie hinein auf einen Zöller, Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, des Alpheus Sohn und Simon Zelotes und Judas, des Jakobus Sohn. Diese alle waren stets beieinander einmütig mit Beten und Flehen samt den Weibern und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Die waren auch dabei. Ist das nicht ein herrliches Bild? Miteinander, die waren eins gewesen. Eins. Miteinander sind sie da auf den Zöller gegangen. Sie sind nicht irgendwo anders hingegangen. Sie haben auf die Stimme Jesu gehört. Sie waren einmütig beieinander. Warum diese Uneinigkeit, die oft da ist in unserem Leben? Als Christen, was ist die Ursache dafür? Das ist ein schlimmes Hemmnis für den Heiligen Geist. Uneinigkeit ist Satans Werk. Und dahinter steht meistens der Hochmut. Der Hochmut unseres Herzens. Das ist die Ursache für die Zerrissenheit. Auserwählte sollten in ihren Augen klein und niedrig werden, dann wäre die Einigkeit leichter wiederhergestellt. Früher gab es Streit bei den Jüngern und sie hatten untereinander auf dem Weg auch ihre Gespräche und gehandelt, wer der Größte wäre. Jene Haltung war überwunden durch Karfreitag. Was war da geschehen? Der Führende war am tiefsten gefallen, der Petrus. Der hat den Herrn verleugnet. Und die anderen, die sind alle geflohen, wie der Herr Jesus gekreuzigt wurde. So steht es in Markus 14,50. Aber Jesus vergab ihnen allen. Alle lebten von der Gnade. Keiner konnte auf den anderen herabsehen. Die erfahrene Gnade hat sie geeint. Trotz aller Verschiedenheit standen sie jetzt zusammen. Sie waren alle kleiner geworden. Der Herr hat sie gedemütigt. Kleiner werden. Das ist kein Unglück, wenn wir kleiner werden. Das ist nur ein Glück. Für uns und für die Gemeinschaft. Also, Uneinigkeit, ein Hemmnis für den Geist Gottes. Zweitens, Ungeduld. Wir sehen bei den Jüngern nicht, dass sie ungeduldig waren. Sie haben gewartet. Jesus hat gesagt, geht hin, wartet. Ungeduld, ein Geisteshemmnis. Saul konnte nicht warten auf Samuel. Ich will das nicht so weit wegwerfen. Wie oft sind auch wir innerlich gepackt, schnell etwas zu tun. Israel ist uns zum Beispiel gegeben, als dieser Mose, wie sie dann nach 40 Tagen sagt, nicht vom Berg Sinai herabkommt, da machen sie das goldene Kalb. Die konnten auch nicht warten. Wir sind heute in einer Phase, in dieser letzten Zeit, wo es gilt zu warten. Damit ich warte auf meinen Herrn. Das Warten, das kann gefährliche Sachen mit sich bringen. Das wissen wir alle. Und ich denke, das Gebet ist doch, Herr, lass mich handeln. Handeln, bis dass du wiederkommst. Ungeduldige Leute sind geistesarme Leute. Geduld tut Not. Als aber der Tag erfüllt ward, kam der Geist Gottes mit Macht. Alle blieben, bis Gottes Tag kam, bis seine Stunde kam. Es heißt in Sprüche 16,32, ein Geduldiger ist stärker als der, der Städte gewinnt. Ah, da bin ich schon oft dran gesessen, habe ich gedacht, Mensch, der 10 Städte gewinnt, das ist doch was, oder nicht? Ein Geduldiger ist besser. Drittens, nach der Uneinigkeit und nach der Ungeduld ist der Ungehorsam. Das braucht man gar nicht weit rauslegen, das kennen wir alle von Kindesbeinen an. Aber hier in Bezug auf den Geist Gottes und sein Wirken heißt es in Apostelgeschichte 5,32, Gott gibt den Geist denen, die ihm gehorchen. Im Gehorsam gingen die Jünger nach Jerusalem, blieben dort, bis Pfingsten kam. Geisteskraft bekommen wir durch Gehorsam. Und je gründlicher wir zerbrochen werden, unser Eigenwille, desto mehr kann Gott uns mit dem Geist, mit seinem Geist erfüllen. Nach dem stillen Harren der Geschwister dort in Jerusalem auf dem Söller, da kam dann auch die eifrige Tätigkeit. Das Warten und Wirken hat beides seine Zeit, das können wir da sehen in der Apostelgeschichte. Und der Heilige Geist zeigt den Gehorsamen, wann für beides die Zeit da ist. Wann für die Ruhe und wann für die Tätigkeit. Ich habe noch ein Beispiel von einer krebskranken Frau. In diesen Tagen kam mir das in die Hand. Und ich möchte doch ein paar kleine Sachen herausnehmen, weil das gibt's. Krebskrank oder anders krank, wie auch immer. Die Krankheit bahnt sich seinen Weg, oder? Durch die Sünde ist sowieso alles verkrebst, sagen wir mal so, oder? Jean Twiss fragt ihren Arzt, wie lange sie noch zu leben habe. Mit Mitgefühl schaut er sie an und antwortet, alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern wird. Und dann schildert diese Frau, was in ihr vorgeht. Ich will das einfach in aller Ruhe sagen, wenn man es selber nicht hat, ist es einfach, darüber zu reden. Das ist ein anderes, wenn jemand da drin steht. Aber sie sagt, nachdem sie die Diagnose gehört hat, wollte sie am liebsten einschlafen. Nie mehr aufwachen. Aber dann schien Gott weit weg zu sein in ihrem Leben. Und einige Tage später entschloss sie sich, Gott wieder ihr Herz zu öffnen. Sie bat ihn um Vergebung und übergab ihm aufs Neue das Leben und den Willen. Und sie sagt dann, dass es wunderbar war, jetzt plötzlich war die Gemeinschaft mit dem Herrn wieder da. Sie hat gemerkt, wie der Geist Gottes sie geführt hat, nichts mehr für sich selbst zu wollen. Und das war für sie etwas ganz Neues, nicht eigene Pläne, eigene Vorstellungen durchzudrücken. Und sie sagt, diese ständige Hinwendung zu Gott veränderte mein Leben. Ich danke Gott für alle Gaben des Geistes, die er mir offenbarte und die ich ohne mein Kranksein wohl nie erkannt hätte. Diese Hinwendung zu Gott anstatt zu Menschen und dieses Gehen in seiner Nähe wurde zum größten Abenteuer meines Lebens. Kostbarer als das Leben selbst. Unter anderem noch so lernte ich eng mit Gott Hand in Hand zu gehen. Die letzten Monate sind die reichsten meines Lebens gewesen. Also wir sehen, wie Gott wirkt, wie er auch wirkt im Leben von Menschen. Wie er Gefäße des Segens macht. Gott umlagert uns, indem er Krankheiten gibt, damit wir für ihn gewonnen werden, tiefer in innigere Gemeinschaft mit ihm treten, damit wir ein Becher des Segens werden, ein Sorgenbrecher. Ich habe von Alexander dem Großen Folgendes gelesen. Wenn er seine Feldzüge durchführte und wenn er die Städte belagerte, dann hatte er ein Ritual vollzogen. Er hat 3 Kerzen angezündet. Die erste Kerze wurde angezündet, die zweite und dann die dritte. Und in dieser Zeit bot er allen Gnade und Frieden an. Wenn diese 3 Kerzen abgebrannt waren, dann antwortete er mit Zorn und Gericht. Wir hören doch darin auch das Wort aus dem Hebräerbrief. Heute, so ihr seine Stimme höret, so verstocket euer Herz nicht. Gott will die Welt, Gott will unser Volk, Gott will jeden von uns, darum belagert er uns. Überall stoßen wir auf ihn. Psalm 139, ob ich sitze, gehe, liege oder stehe, so bist du um mich, wenn wir das mal in der Stille lesen. Er hat die Kerzen angezündet, das Heil wird verkündet und am letzten hat er geredet durch den Sohn. Hebräer 1, nachdem vor Zeiten Gott manchmal und mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Jesus ist Gottes letztes Wort an diese Welt, an uns. Wir können jetzt hier in dem Beispiel sagen, er ist die dritte Kerze. Nach Jesus kommt das Gericht. Er hat uns erwählt, auf das wir hingehen und Frucht wirken. Er ist es, der uns dazu befähigt durch seinen guten Heiligen Geist. Das hat jeden Tag zur Folge, wenn wir uns unter seine Führung begeben, dass dann auch unsere Pläne vielleicht durchkreuzt werden. Ich denke, die Zionsänger, die hatten auch ihre Pläne. Vielleicht am Jahresanfang, wo sie es vielleicht noch nicht wussten, wann die Tournee sein wird. Sie hatten auch Pläne und so weiter gehabt. Aber sie haben diese Pläne durchkreuzen lassen. Und der Herr hat einen reichen Segen daraus gemacht. Sie werden nachher zurückschauen und sagen, bloß gut, dem Herrn sei Dank, dass ich mir da freigenommen habe, dass ich mich habe senden lassen und dass Menschen dadurch zum Glauben gekommen sind. Und die werden ihn ewig loben und preisen. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Walter Dürr mit dem Thema »Ich habe euch erwählt«. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!